Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Der brasilianische Fotograf Sebastião Salgado ist mit 81 Jahren in Paris gestorben. Er hat mal gesagt, er habe sein Leben lang nur ein Tier fotografiert. Uns selbst.
I work for all my life long. Photograph just one animal. Ourselves.
Wim Wenders hat Salgado mit seinem Film Das Salz der Erde ein Denkmal gesetzt und auch die Laudatio gehalten, als Salgado mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels geehrt wurde.
Nur einer, der so mit anderen gelitten hat, der zu den Machtlosen, den Unterdrückten, Hungernden und Fliehenden gegangen ist, sie begleitet hat, mitgegangen ist, ihnen Zeit geschenkt hat, ihnen zugehört und ihnen so eine Stimme gegeben hat als ihr Botschafter, der sie auch mitunter überhöht hat. Nicht damit ihr Leid schöner aussieht, wie manchmal der absurde und unsinnige Vorwurf lautet, sondern um ihnen gerade im Leid Achtung zu zollen.
Wir erinnern gleich ausführlicher an den nicht unumstrittenen Sebastião Salgado und würdigen am Ende der Stunde noch einen Verstorbenen, den Moralphilosophen Alistair MacIntyre. Bis dahin hören wir, wie man an der Harvard University versucht, dem immensen Druck der Trump-Regierung zu widerstehen. Und wir sind bei Theater- und Tanzpremieren in Essen und Dresden-Hellerau. Meine Sprache ist das Licht. Das war das Credo des brasilianischen Fotografen und Umweltaktivisten Sebastião Salgado. Heute ist er mit 81 Jahren gestorben. Die Bedrohung von Menschen und Tieren, die Verletzbarkeit der Natur, das waren Salgados große Themen. Die Folgen von Kriegen und Klimakatastrophen, die bannte er in epochale Schwarz-Weiß-Bilder. 2019 bekam Salgado den Friedenspreis des deutschen Buchhandels und die Laudatio damals, die der Filmemacher Wim Wenders. Er hatte Salgado ja durch seinen Porträtfilm Das Salz der Erde einmal mehr weltberühmt gemacht. Er verehrte ihn.
Sebastião Salgado schießt nicht, er stiehlt nicht, er stellt keine Fallen. Im Gegenteil, seine Bilder entwaffnen, sie stiften Verbindung, Nähe und Empathie. Und so lässt ihr Preis nicht nur Sebastião Salgado, sondern auch seinen Beruf, sein Handwerk, sein Lebenswerk in einem anderen Licht erscheinen, eben als Werk und Wirken des Friedens.
2014 hatte Wim Wenders gemeinsam mit Salgados Sohn Das Salz der Erde gedreht und unter anderem sind sie mit ihm zusammen in die frühere Heimat Brasilien gereist.
Das Land war nur noch eine staubige Steppe. Von den Vögeln, den Alligatoren, den majestätischen Wäldern und all den Wundern, die sie in Sebastians Jugend belebt hatten, war nichts übrig. So beschreibt Wim Wenders im Film Das Salz der Erde den Moment, als Sebastião Salgado nach Jahrzehnten zum Landgut seiner Familie zurückkehrt. Unkontrollierte Abholzung hat die Gegend im Bundesstaat Minas Gerais, die er als Kind noch als üppigen Regenwald kennengelernt hatte, in eine kaputte, von Erosion zerstörte Steppe verwandelt. Das Bild der Ödnis und Verwüstung ist gleichzeitig auch eine Metapher für Salgados eigenen Zustand, damals Mitte der 1990er Jahre. Das, was ihn ausmachte, sein Leben prägte und ihn in der ganzen Welt berühmt gemacht hatte, genau das drohte ihn damals innerlich kaputt zu machen. Für mich ist Fotografie eine Lebensart, in der meine Sprache die Fotografie ist. Egal, ob ich etwas wunderschön oder völlig zerstört vorfinde, egal, ob es mich begeistert oder entsetzt. Sebastião Salgado, der eigentlich Wirtschaftswissenschaften studiert hatte und später vor der Militärdiktatur in Brasilien nach Paris floh, kam eher zufällig zur Fotografie. Sein außergewöhnlicher Blick für Licht und Schatten machte ihn berühmt. Es entstanden bewegende Schwarz-Weiß-Bilder zunächst aus Afrika, dann auch aus Europa und Lateinamerika. Viele tausende Kilometer reiste er, hielt mit seiner Kamera auch fest, was niemand sehen will oder sehen kann. Bilder der Opfer des Völkermords in Ruanda, Hungertote der Sahelzone, Goldsucher, die sich zu Tausenden in einer verdreckten Mine im Amazonas drängen. Das brachte ihm auch Kritik ein. Der Sozialfotograf, der das Elend der Leidenden für seine Bilder instrumentalisiere. Die moralische Frage kann nicht sein, ob man katastrophale Zustände zeigen darf oder nicht. Ich glaube, wir müssen sie zeigen. Die Menschen müssen begreifen, was passiert. Die Bilder sind harmlos im Vergleich zur Realität. Doch irgendwann schaffte er es selbst nicht mehr, das Gesehene zu verarbeiten. Salgado wurde krank. Sein Körper sagte: Stopp. Kraft und Hoffnung fand er wieder in der Natur. Gemeinsam mit seiner Frau Lelia kehrte er zurück auf die Farm seiner Kindheit in Brasilien. Sie begannen gemeinsam, auf dem öden Land wieder Wald zu pflanzen. Es ist eine Freude zu sehen, wie alle Pflanzenarten zurückkommen und Tiere, von denen wir glaubten, sie seien in unserer Gegend für immer ausgestorben. Für uns ist dieser Wald ein Heiligtum. Ein Neuanfang auch für seine Fotografie. Zuerst schuf er mit dem Projekt Genesis, die Schöpfung, einen Gegenentwurf zu Krieg und Zerstörung. Es folgte Amazonia, eine eindrucksvolle Hommage an die Schönheit der grünen Lunge der Erde und die indigenen Völker, die sie bewahren. Zugleich sind diese Bilder auch Warnung und Mahnung an die Menschheit, diese Welt nicht zu zerstören.
Anne Herberg erinnerte an den verstorbenen Fotografen Sebastião Salgado und wir wollen das vertiefen mit dem Kunsthistoriker und Ausstellungsmacher Felix Hoffmann. Er leitet das Fotoarsenal Wien und war zuvor Hauptkurator des Ausstellungshauses CO Berlin. Guten Abend, Herr Hoffmann.
Guten Abend aus Wien, hallo.
2015 haben Sie Salgados Fotoprojekt Genesis bei CO Berlin präsentiert. Wie war das, mit ihm zusammen eine Ausstellung zu machen?
Na, Sebastião Salgado war einer der ganz Großen und alle, die so weit gekommen sind im Leben, kontrollieren natürlich auch sehr stark. Und man muss sich vorstellen, dass diese Ausstellung, die wir damals in Berlin gezeigt haben, in 4 Sets gleichzeitig um die Welt gereist sind, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Parallel ist ein Buch entstanden und Sebastião Salgado hat, so wie ich mich erinnere, sehr viel und sehr detailreich an der Ausstellung kontrolliert und auch mitgewirkt.
Er hat sich selbst als Sozialfotograf verstanden, auch Wim Wenders hat ihn so gesehen. Aber es gab ja eben auch diese kritischen Stimmen, die nicht einverstanden damit waren, wie er zum Beispiel junge Frauen, indigener Völker nackt fotografiert hat, wie er auch das Schlimmste, ich sage jetzt mal, aufs Schönste fotografiert hat, also die Ästhetisierung des Elends, des Leids. War das ein Dilemma?
Ja, also das ist immer so eine Frage, wie man Sebastião Salgado liest. Also liest man ihn kunst- oder fotohistorisch, dann gibt es eben bestimmte Probleme. Ein Problem ist das, was Sie gerade schon geschildert haben, dass wenn ein weißer Mann sich irgendwie junge Frauen, indigene Völker anschaut, diese nackt im Urwald fotografiert, dann gibt es aus heutiger Perspektive einfach verschiedene Probleme, die damit verbunden sind. Es ist einfach ein weißer Blick eines privilegierten Fotografen, der dahin reist. Schaut man sich diese Projekte, die Salgado fotografiert hat, aber aus einer aktivistischen Sicht an, aus einer ökoaktivistischen Sicht, dann haben sie einen ganz anderen Gehalt, ein ganz anderes Spielfeld wird da frei und da entsteht dann auch eine andere Kraft. Und das hat er in den letzten Jahren eben versucht, nochmal ganz anders zu denken, vor allem im Hinblick auf seine Heimat Brasilien.
Auch das, ich bleibe noch bei diesem Punkt, auch das immense Pathos seiner Bilder hat ja immer wieder für Kritik gesorgt. In was für einer fotohistorischen oder sogar kunsthistorischen Tradition steht er damit?
Na, ich glaube, er war sehr eigenständig. Also er kommt ja eigentlich aus einem dokumentarfotografischen und narrativen Feld, war Mitglied bei Magnum, der großen Fotoagentur, und hat dann einfach so eine eigene Bildsprache entwickelt. Das ging dann so weit, dass die großen Kamerahersteller ihm eigentlich Platinen gebaut haben, um das analoge Korn, das in Schwarz-Weiß-Fotografien drinsteckt, digital zu simulieren. Also er hat sich schon irgendwie so einen eigenen Kontext und einen eigenen Raum geschaffen in seiner fotografischen Welt und Bildsprache. Und da hat er einfach, man muss sich das ja mal vorstellen, er bereist alle Kontinente, er sammelt vorher Geld, um das zu machen und stiftet das dann seinem ehemaligen Landstrich in Brasilien, um das wieder aufzuforsten. Das sind alles sehr große Projekte, die er eben auch gerade mit dieser Freundschaft von Wim Wenders verbinden konnte. Und da wird es an unterschiedlichen Stellen einfach sehr pathetisch.
Ja, aber genau dieses Großdenken, ne? Er hat mit seiner Frau die Nichtregierungsorganisation Instituto Terra gegründet und dieses Aufforstungsprojekt in Brasilien, ganz in der Nähe seines Elternhauses, das ist gigantisch. Er hat 2,5 Millionen Regenwaldbäume pflanzen lassen. Also auch das sollte Wirkung haben.
Ja, es sollte beispielhaft sein, es sollte Wirkung haben und es sollte immer eine Größe haben, die ihm eigentlich niemand nachmachen kann. Also wie ich eingangs auch gesagt habe, keiner der lebenden Fotografen kann momentan 4 Ausstellungen zeitgleich um die Welt touren lassen, um auf bestimmte Bilder und Projekte und Ideen gleichzeitig hinzuweisen. Und das sind genau diese Haltung, die sich da auftut. Die hat auf der einen Seite natürlich was Großartiges und auch was Visionäres. Auf der anderen Seite hat sie auch was Megalomanes, weil sie irgendwie auch einen bestimmten Gestus, der sehr stark männlich kodiert ist, quasi mittransportiert.
Gleichzeitig war das auch nur möglich, weil er dafür natürlich auch Sponsoren ins Boot geholt hat.
Ja, und da war er natürlich auch ständig unterwegs. Ich habe, bevor wir die Ausstellung 2015 in Berlin gemacht haben, haben wir auch eine Ausstellung damals noch bei CU Berlin im Postvoramt ein Projekt gezeigt zu dem Kaffeehersteller Illy. Und da ging es um Kaffeeanbau. Und das war natürlich ein Projekt, wo er indirekt genau für das Projekt danach Geld gesammelt hat.
Und auch sehr in die Kritik geraten ist.
Ja, also es sind, glaube ich, immer Projekte, die man aus 2 Brillen sehen kann. Und das muss man sich eben klar machen, was das auch heißt. Und sich so weit nach vorne zu wagen, schafft an unterschiedlichen Stellen vielleicht auch Probleme. Kunsthistorisch gab es die Probleme in der Bildsprache und auch im Ansatz an unterschiedlichen Stellen sehr stark.
In der Fotogeschichte bleibt er ein Solitär?
Ich weiß nicht, ob er ein Solitär bleibt, aber er ist einer der ganz Großen. Es gibt wenig Fotografen, die weltweit so einen Resonanzkörper entwickelt haben. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass er auf allen Klaviaturen gespielt hat. Nicht zuletzt der Film von Wim Wenders, Das Salz der Erde, hat natürlich nochmal dazu beigetragen, dass er weltweit viel berühmter wird, wie er durch seine Fotografien werden konnte.
Felix Hoffmann, künstlerischer Leiter des Fotoarsenal Wien, zum Tod des brasilianischen Fotografen Sebastião Salgado. Herr Hoffmann, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch. Viele Grüße nach Berlin.
Ciao. Die Harvard-Universität in der Nähe von Boston, das ist die älteste und reichste Elite-Universität der USA. Der Trump-Regierung ist sie ein Dorn im Auge. Neben bereits laufenden juristischen Auseinandersetzungen ist nun eine weitere dazugekommen. Harvard hat die Trump-Regierung verklagt, nachdem deren Heimatschutzministerin gestern mit sofortiger Wirkung angeordnet hatte, die Uni dürfe keine internationalen Studierenden mehr aufnehmen. Die bereits immatrikulierten ausländischen Studierenden müssten die Uni wechseln, ihre Visa würden nicht verlängert. Im Laufe des Tages hat eine US-Bundesrichterin jetzt diese Anordnung vorläufig wieder gestoppt. Es ist also ein Hin und Her, Verunsicherung stiften, Druck erhöhen, Macht demonstrieren. Darum geht es Donald Trump. Ich konnte vor der Sendung mit Martin Bechtold sprechen. Er ist Professor am Architekturdepartment der Harvard Graduate School of Design. Guten Abend, Herr Bechtold.
Ja, guten Abend, freue mich sehr.
Rund ein Viertel der Studierenden kommt aus 140 Ländern der Welt, darunter Hunderte auch aus Deutschland. Wie wichtig sind die internationalen Studierenden für Harvard? Also was bedeutet die mögliche Sperrung für die Lehre und Forschung, für das Renommee der Uni?
Ja, danke, das ist eine sehr wichtige Frage. Das hat mehrere Dimensionen. Einmal sind es einfach die Anzahl der Studierenden, die wir hier willkommen wollen und können. Da sind natürlich die internationalen Studierenden ein sehr wichtiger Teil. 27%, das ist einfach viel. Insgesamt einfach Essentielles für uns ist, dass wir eben Menschen aus aller Welt willkommen heißen können bei uns am Campus. Jeder bringt seine eigene Perspektive, seine Werte, seine Sprache, seine Lebenserfahrung zur Lehre, zum Lernen, zum Forschen. Und das bereichert einfach letztendlich alle. Wir sind dadurch eben quasi so eine Art Mikrokosmos der Welt geworden. Und das ist einfach direkt in Bezug zu unserer Identität als Universität.
Im Gegensatz zu anderen Universitäten hat sich Harvard ja von Anfang an nicht den Restriktionen der Trump-Regierung gebeugt. Die umgehende, inzwischen ja bereits 2. Klage gegen die Regierung, die zeigt die Entschlossenheit der Harvard-Universität, für ihre Unabhängigkeit zu kämpfen. Wie erleben Sie das, also den Widerstand in Harvard? Gibt es ein Gefühl der Geschlossenheit?
Ja, das ist eine gute Frage. Da muss man einmal zu sehen, dass wir natürlich relativ groß sind. Wir haben also 25.000 Studierende. Wir haben verschiedene Fakultäten. Wir sind extrem dezentralisiert. Von daher, meine Erfahrung hier ist jetzt nicht unbedingt repräsentativ für die Erfahrung der anderen Professoren am Campus. Ich bin an der Graduate School of Design, wie Sie sagten. Insgesamt, was ich so höre von den Kollegen hier, ja, es gibt irgendwie dieses Gefühl der Geschlossenheit, dass das einfach Forderungen sind, die wir nicht akzeptieren müssen, dass wir kämpfen müssen und auch das Verständnis, dass das ein harter Weg, also ein langer Weg sein wird und dass der auch Veränderungen involviert. Da ist insgesamt, denke ich mal, Geschlossenheit und Unterstützung für.
Sind in Ihrem Department für Architektur und Design besonders viele internationale Studierende?
Ja, wir haben knapp 60%. Das ist schon sehr viel aus Asien, aus Europa, Australien, auch weniger aus Afrika, also im Prinzip aus der ganzen Welt. Das würde extreme Einschnitte bei uns bedeuten und eben auch eine Veränderung der Lehrtätigkeit.
Ja, aber was bedeutet das auch für die Betroffenen, dieses Hin und Her für die Studierenden? Also müssen die jetzt alle einzeln klagen, wenn es dazu kommt?
Die Situation verändert sich ja quasi täglich. Das ist noch gar nicht so klar. Ich denke mal, dass da einzelne klagen werden, das kann ich mir eigentlich weniger vorstellen. Da gibt es nächste Woche wieder eine Anhörung. Das Ganze wird sich mit Sicherheit hinziehen. Das Problem ist einmal natürlich jetzt für die Studierenden zu entscheiden, kommen sie jetzt hierher, kommen sie nicht her. Es ist diese Unsicherheit. Es ist natürlich die Haltung der US-Regierung, die eben die Einreise in die USA auch unattraktiv macht. Und daher wird auch, dass wenn das möglich dann wird, werden sicherlich einige entscheiden, dass ihnen das zu brenzlig ist. Ich habe schon mit meinen Studierenden gesprochen, es sind ja auch die Betroffenen, die schon hier sind. Es sind jetzt nicht nur die Betroffenen, die erst anfangen würden im Herbst. Es sind einfach persönliche Schicksale. Menschen, die lange dafür gearbeitet haben, hier in den USA zu studieren, auf eine riesen Enttäuschungswelle jetzt auf der Seite der Studierenden.
Die Begründung, die dahinter steht, des Heimatschutzministeriums für mögliche Restriktionen, ist ja, die Uni habe eine feindliche Umgebung für jüdische Studierende geschaffen. Gemeint sind Pro-Palästina-Demonstrationen im Zusammenhang mit dem aktuellen Gazakrieg nach dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Feindliche Umgebung für jüdische Studierende. Das ist ja ein harter Vorwurf und deshalb ist jetzt die Rede von einem Rachefeldzug gegen Harvard, von einer Vergeltungsaktion. Die Wortwahl klingt nach Kulturkampf. Worum geht es Ihrer Meinung nach tatsächlich?
Ja, in der Tat, wir hören diese Worte Rache, Kulturkampf etc. Und es hat ja auch J.D. Vance, also der Vizepräsident, hat ja in 2021 auch gesagt, dass die Universitäten als Feinde zu bezeichnen sind. Das war ja schon eine relativ klare Positionierung. Aber ich denke, es geht eigentlich um mehr und ich vermeide eigentlich gerne diese emotionalen Bezeichnungen. Ich glaube, es geht schon, glaube ich, um den kompletten Umbau des amerikanischen Wertesystems und der Gesellschaft. Die Tendenz ist von der Regierung anstatt diese offene Gesellschaft, das offene Wirtschaftssystem zu schließen. Denke ich mal, das ist klar, das ist Teil von Kulturkampf, vielleicht ein bisschen Rache, aber es geht schon um eine sehr ernstzunehmende Agenda der Regierung, die hier völlig andere langfristige Ziele verfolgt. Und wir sind jetzt leider Gottes eben sozusagen in diesem Kulturkampf eines der ersten Ziele geworden.
Wir nehmen aber die Opferrolle nicht an. Martin Bechtold, Professor am Architekturdepartment der Harvard Graduate School of Design, über die weitere Eskalation des Drucks der Trump-Regierung auf die US-Universitäten. Harvard reagierte unmittelbar mit einer weiteren Klage. Ein US-Bundesgericht hat die Regierungsanordnung vorerst aber per einstweiliger Verfügung gestoppt. Herr Bechtold, herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute.
Danke Ihnen. Wiederhören.
Fazit.
Die Dramatikerin Anne Lepper hat 2017 den Mülheimer Dramatikerpreis gewonnen mit ihrem Stück Mädchen in Not. Mit ihrem neuesten Stück Flitterwochen im Ferienhaus kehrt sie nun zurück an das Theater ihres Geburtsorts, ans Schauspiel Essen. Und sie kehrt auch zurück zu diesem Thema Mädchen. Genauer, es geht um Frauen in Not. Das Stück ist eine Abrechnung mit dem Patriarchat und dem Kapitalismus. Eine dystopische Screwball-Komödie hat Anne Lepper ihr Stück selbst genannt. In Essen hat es Felix Krakau jetzt inszeniert und unsere Kritikerin Dorothea Markus kommt aus der Premiere. Hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Flitterwochen im Fertighaus, das klingt irgendwie nach Boulevardkomödie, ist aber wohl doch ernsterer Stoff. Was ist das für ein Stück?
Vordergründig ist das tatsächlich eine schlichte Trennungsgeschichte, also Trennung nach der Hochzeit direkt. Vielleicht können wir da mal reinhören, das ist gleich am Anfang der Einstieg, das sieht man da ganz gut.
Kirk, ich beende unsere Ehe. Frei zusammen sein zu können, wird ohne Bewusstsein davon, was Freiheit heißen könnte, nicht gehen. Ich trenne mich von dir.
Und wer soll das bezahlen?
Wer Geld verdienen will, kriegt Angst und verblödet.
Solange es diese Ehe gibt, in der du oben bist und ich unten bin, solange wird es Erniedrigung auch im Großen geben.
Da irrst du dich mal wieder gewaltig. Deine Trennungsabsicht ist ja eine Provokation in den Flitterwochen. Ich arbeite körperlich. Du hast in deinem ganzen Leben nie körperlich gearbeitet. Das ist was anderes, als über ein paar Bücher zu hängen und eine Netflix-Serie zu schauen. Du hast nie wirklich gearbeitet. Du weißt gar nicht, was das bedeutet. Ich sage, längster Arbeitstag.
36 Stunden.
Ja, man hört hier schon latent raus, dass in dieser Trennungsgeschichte halt sehr, sehr viel Theorie steckt. Themen wie Frauenfeindlichkeit, Geschlechter, Normativität und Kapitalismus. Und das Stück als solches ist aufgebaut in drei Teilen: Flitterwochen, Filmriss und Der ideale Gatte. Und die Frau ist hier konsequent nicht als Frau, sondern als Chor bezeichnet. Eben nicht als Individualschicksal, sondern als Strukturprinzip des irgendwie Unterdrücktseins. Und im zweiten Teil, im Filmriss, ist es dann, der Chor hebt dann zu einem riesenhaften Theorie-Exkurs an, also die Frau. 10 von 48 Seiten im Stück, da werden Theorien von Lenin, Heiner Müller, Adorno, Marx, Ernst Lubitsch gemischt darüber, ob Veränderung in einer Gesellschaft heute überhaupt möglich ist. Und im letzten Teil geht es dann richtig splatterhaft darum, dass der ideale Gatte dann von einer KI, die er sich statt der Frau erschaffen hat, irgendwie umgebracht wird.
Wie hat der Regisseur Felix Krakau diese drei Teile jetzt auf die Bühne gebracht? Gibt es da Verbindungen?
Ja, vor allen Dingen quietschbunt und extrem trashig, also mit sehr grellen Kostümen von Jenny Tyson. Also der Ehechor, also diese austauschbare Funktion der Frau, ist gleich dreifach da, wie so eine aufgeplusterte 1950er-Jahre-Barbie, blonde Betonfrisur, rosa steifes Pünktchenkleid. Und er, also Kirk, der Mann, trägt absurde Prinzenfrisur und Karoanzug, also so eine, ja, abgehalfterte Cis-Männlichkeit, wird auch öfters erwähnt, das Wort. Und das Fertighaus ist so eine Art von fragilem Stahlgerüst. Ja, die Sprache ist schon brutal, ziemlich gewaltvoll aufgeladen, aber das Ganze ist eben auch sehr sarkastisch und ironisch und karikaturenhaft, komikhaft durch diese trashige Aufmachung.
Aber wenn es diese starken Theorieanteile gibt, wird daraus trotzdem ein lebendiger Theaterabend, ja?
Ja, das ganze Stück spielt direkt auf der Bühne. Die Zuschauer sitzen direkt um diese Stahlkonstruktion herum, die vorher mit Plastikplanen belegt war. Und wir sind extrem nah dran an den Figuren und man kann die große Energie dieser Schauspieler schon sehr stark spüren. Dieser etwas klischeehafte Trash und karikaturhafte, comichafte Anteil ist schon manchmal nervig, aber dann auch manchmal kippt das so ins Aberwitzige und Absurde. Und die Schauspielerin Sabine Osthoff, die hat dann die Aufgabe, diesen krassen 10-seitigen Theorie-Exkurs zu stemmen. Und das macht sie auch irgendwie total souverän und elegant und kommt manchmal aus dem Text und schaltet dann den Souffleur ein und ist aber einfach so souverän da drin in ihrer Unsouveränität, dass es auch richtig Spaß macht, ihr dann zuzugucken. Und immer wieder ist dann auch so richtig fette Techno-Musik und Lightshow, die einen so ein bisschen entspannen lässt. Also der Abend hat durchaus sehr lebendige und spannende Anteile.
Dorothea Markus über die heutige Premiere am Essener Grillo-Theater, Flitterwochen im Fertighaus von Anne Lepper. Dankeschön.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In den vergangenen Wochen haben mehrere Tänzerinnen und Tänzer dem neuen Hamburger Ballettintendanten Demis Volpi mangelnde Qualität und fehlende Wertschätzung vorgeworfen. Nun werden alle Ensemblemitglieder anonym zu ihrer Arbeitssituation befragt, wie ein Sprecher der Kulturbehörde in Hamburg sagte. Es gehe nun vor allem darum, Vorwürfe aufzuklären und notwendige Veränderungen möglichst gemeinsam vorzunehmen. In einem Brief an Kultursenator Carsten Broster hatten mehr als 30 Tänzerinnen und Tänzer Volpi heftig kritisiert. Auch 17 derzeitige und ehemalige Tänzerinnen und Tänzer vom Ballett am Rhein in Düsseldorf, wo Volpi zuvor tätig war, wandten sich in einem Brief an Broster. Volpi habe dort ein Arbeitsumfeld geschaffen, das von inkonsequenter Kommunikation, mangelnder Transparenz und einer Atmosphäre der Angst und Unsicherheit geprägt war, hieß es. Volpi selbst hatte in einem Statement Verständnis für die aufgetretenen Spannungen nach dem Wechsel geäußert. Er wolle die Vorwürfe sehr ernst nehmen und stehe mit den Ensemblesprechern in engem Austausch. Im März schockierte der überraschende Tod der Rosenstolz-Sängerin Anna R. die Fans der Band. Jetzt wurde bekannt, dass die 55 Jahre alte Künstlerin ein Abschiedsgeschenk hinterlassen hat. Anna R. sang vor ihrem Tod 10 neue Lieder ein. Sie sollen im September erscheinen. Ihr Manager Frank Wiedermann sagte, der Titel des Albums laute »Mut zur Liebe«. Ob die Lieder überhaupt veröffentlicht würden, sei lange nicht klar gewesen, so Wiedemann. Er gehe aber davon aus, dass Anna es sich gewünscht hätte, dass dieses Album erscheint. Ihre Fans haben es verdient, diese wundervollen Lieder zu hören, so der Manager. Die Songs seien sehr emotional und persönlich. Die Choreografin Sascha Walz und der Installationskünstler Olafur Eliasson sind mit dem Helmut-Schmidt-Zukunftspreis ausgezeichnet worden. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung soll den Einsatz für Demokratie, Natur und liberale Gesellschaft würdigen. Erstmals gibt es 2 Preisträger, die sich die Summe teilen. Eliasson, Künstler, Designer und Architekt öffentlicher Räume, befasst sich in Kunstinstallationen mit Licht und anderen Naturphänomenen. Das Ensemble Sascha Walz und Guests gilt als eine der wichtigsten Institutionen für zeitgenössischen Tanz. Die Auszeichnung wird seit 2022 vergeben von der Wochenzeitung Die Zeit, der Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung und der Denkfabrik The New Institute.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Und jetzt tanzen wir nach Dresden zu einer Doppeluraufführung. Die Dresden Frankfurt Dance Company ist vor Jahren aus der Forsyth Company hervorgegangen, mit der William Forsyth lange in Dresden-Hellerau residiert hat und am Schluss mit seinen Tänzerinnen und Tänzern immer mehr improvisierte. Jetzt kehrt der Choreograf an den Ort seines früheren Schaffens zurück und wieder spielt Improvisation eine große Rolle. Undertainment ist diese Produktion überschrieben. Und Elisabeth Nehring war für Fazit dabei. Guten Abend.
Guten Abend.
Was bietet denn dieses Undertainment?
Ich sag mal ganz salopp, es ist ein Tanz ohne Shishi. Es ist ganz sachlich und doch spielerisch. Wir haben die Tänzer ganz auf der nackten Bühne, das ist ja im Festspielhaus Hellerau immer ein besonderes Erlebnis, den ganzen Bühnenraum zu sehen, ein Bühnenraum aus den 20er Jahren, einen großen, hohen, weißen Raum. Und wir hören erst einmal nur ganz leise Geräusche, ja, wie Wispern, Atmen, Pfeifen, Rufen kommen dann später dazu, Summen, die Tänzer schnipsen mit den Fingern, also alles, was wir hören, kommt aus den Körpern der Tänzer. Und im Tanz selber finden sich dann immer so 2, 3 zusammen. Die anderen halten sich ein bisschen zurück. Sie beobachten sich, bewegen sich. Und wir als Publikum haben Zeit, dieses Bewegungsmaterial ganz genau zu studieren. Diese typisch Forsythschen Verbindungen von den langen Linien des Körpers, der Arme, der Beine, mit den Rotationen, ohne dass die Bewegungen je klein werden würden. Also es geht immer hier um Ausdehnung, um die Bewegung in alle Richtungen gleichzeitig. Und mir kam es ein bisschen vor, wie so Studien in multiplen Bewegungsvariationen, mit denen die TänzerInnen uns vorführen, dass im Körper wirklich alles mit allem zusammenhängt. Also vom Ohr bis zum kleinen Zeh, von der Haarspitze bis zur Fußsohle ist alles miteinander verbunden und nichts kann isoliert voneinander wahrgenommen oder bewegt werden.
Zweiter Choreograf des Abends ist Thomas Howard. Der ist vielleicht nicht allen so bekannt. Wofür steht er?
Ja, Thomas Howard hat als Tänzer begonnen, unter anderem für die sehr bekannte belgische Choreografin Anne-Theresa de Kersmaeker. Er kommt aus der Schweiz, er leitet dort in Lausanne einen Tanzstudiengang und er hat vor mehr als 25 Jahren eine eigene Company gegründet, mit der er, ich sag mal so, Bewegungsmöglichkeiten des Körpers erforscht. Ihn interessieren dynamische Verbindungen von der Gruppe im Raum, das Verhältnis von Tanz und Musik und überhaupt alle Arten von Improvisationsexperimenten, die im Kollektiv passieren.
William Forsythe hat an diesem Abend ohne Musik gearbeitet. Thomas Howard, der benutzt das dritte Klavierkonzert von Sergei Rachmaninow in einer Aufnahme mit Martha Argerich von 1982. Und es ist natürlich interessant, uns jetzt vorzustellen, wie die Tänzerinnen und Tänzer mit dieser Musik umgehen.
Ja, ich muss sagen, ich auf eine fantastische Art und Weise. Ich darf gleich vorwegschicken, dass dieses Stück eines der besten ist, das ich seit sehr langer Zeit gesehen habe. Ich bin total begeistert. Zu dieser Musik fliegen die Tänzerinnen durch den Raum. Sie fliegen, fließen, rennen, springen, kreiseln als Kollektiv, aber nicht als ein Kollektiv, das den Einzelnen dazu verdammt, immer Teil des Ganzen zu bleiben, sondern als so eine freie Einheit. Es geht vorwärts, rückwärts, seitwärts mit weit auseinanderfliegenden Armen und Beinen, die im Laufen noch hochgeworfen werden, mit Verwringungen, die Oberkörper, die sich in der Laufbewegung nach oben öffnen. Und das ist so, als ob die Musik wie Wasser durch sie hindurchfließt und den ganzen Körper mitnimmt im Fluss, ohne dass diese Tänzer je etwas dazu darstellen wollen oder repräsentieren. Und ich fand, dass sie die Romantik der Musik Rachmaninows durch den Tanz quasi neutralisieren, aber auf eine ganz tolle Art und Weise, also wirklich so zu etwas Zeitgenössischem machen. Und choreografisch ist dieses Stück wirklich die pure dynamische Bewegung. Das Grundmuster, so wie dieses Stück organisiert ist, besteht darin, dass alle gleichzeitig beobachten und aufeinander achten, sich organisch verabreden, aufeinander beziehen. Und die Gruppe testet im Grunde die ganze Zeit aus, wer folgt wem, wer nimmt für einen kurzen Moment mal eine Sonderposition ein und geht dann wieder ein in diese gemeinsame Bewegung. Es war einfach ein total wunderbares Erlebnis, diese Tänzergemeinschaft dabei zu beobachten.
Zweimal Improvisation an einem Abend. Wie unterscheiden sich die Ansätze, die Techniken der Improvisation von Thomas Howard und William Forsythe?
Es gibt durchaus Ähnlichkeiten, gerade in der Art des Bewegungsmaterials und wie es auch exerziert wird, sage ich mal. Ja, so die Verschraubung, die Lust an der Ausdehnung, an der Raumeroberung, am Raumgreifenden. Darin treffen sich die beiden Choreografen auf jeden Fall. Nur, dass es eben bei Forsythe wirklich ohne jeglichen äußeren Bezugspunkt funktioniert. Also es gibt ja weder eine Agenda und eben noch nicht mal Musik. Es gibt eben nur diese Körper auf der Bühne und die produzieren alles, Tanz und Musik. Und das ist bei Thomas Howard natürlich anders. Das Stück ist untrennbar, also der Tanz ist untrennbar mit diesem dritten Klavierkonzert von Rachmaninow und seiner Dynamik verbunden. Die Musik ist die treibende Kraft, ohne dass sie alles dominiert. Und das ist gerade das Schöne, finde ich. Denn das dritte Klavierkonzert, das gilt ja als besonders schwierig, sogar als das schwierigste Stück zu spielen überhaupt für Pianisten. Und dass so ein Stück ein Quell für so einen unglaublich befreiten Tanz werden kann, habe ich heute Abend als ganz wunderbar erlebt.
Eine sehr begeisterte Kritikerin Elisabeth Nehring über Forsythe Howard, die Doppelaufführung der Dresden Frankfurt Dance Company. Es gibt noch drei weitere Aufführungen im Festspielhaus Hellerau in den nächsten Tagen und sogar noch Karten. Elisabeth, danke.
Ich danke.
Ideologiekritik, Psychoanalyse und Moralgeschichte. Das waren die großen Themen des schottisch-amerikanischen Philosophen Alasdair MacIntyre. Heute wurde bekannt, dass er im Alter von 96 Jahren gestorben ist. Wir wollen ihn würdigen im Gespräch mit dem Sozialphilosophen Axel Honneth. Guten Abend, Herr Honneth.
Guten Abend.
Alasdair MacIntyre wurde 1929 in Glasgow geboren. Seit Anfang der 70er Jahre lebte er in den USA, lehrte dort als Professor für Philosophie. Er war also eine Generation älter als Sie. Ja. Sind Sie ihm persönlich begegnet?
Ja, ich hatte das Glück, muss ich sagen, ihm zweimal zu begegnen. Interessanterweise die beiden Male bei Konferenzen, die von den schwedischen Gewerkschaften in Stockholm veranstaltet wurden. Er war da, ich schätze mal, 70 Jahre alt. Die Tatsache, dass er zu Konferenzen erschien, die Gewerkschaften veranstalten, zeigt schon, was für ein interessanter Typ eigentlich MacIntyre war, der ja zu der Zeit, als ich ihn dann kennenlernte persönlich, eher als konservativ galt, gleichzeitig aber ein ganz vitales Interesse am Schicksal der Arbeitsverhältnisse nicht nur in Skandinavien, sondern weltweit hatte. Mhm. Das heißt, immer eigentlich, ich will mal sagen, aus seinem frühen Sozialismus stammende Interessen mit einer gewissen konservativen Grundeinstellung versucht hat zu verknüpfen. Und das kam bei diesen Konferenzen wunderbar zum Ausdruck, war unheimlich scharfsinnig, schlagfertig, extrem geistreich. Man hatte einen gewissen Respekt vor ihm, also eine große Figur der angelsächsischen Philosophie.
Mit welchen Fragen hat er die moderne Philosophie geprägt?
Nun, zunächst mal die Werke, die Sie schon genannt haben, als junger Mann, überzeugter Marxist, denke ich mir, hat er sich mit all dem beschäftigt, was auch, ich sag mal, der kritischen Theorie etwa nahesteht, der freudschen Psychoanalyse, dem Marxismus. Er hat ein Buch sogar zu Marcuse geschrieben, zu Herbert Marcuse, ist dann allerdings zum Katholizismus übergewechselt, eine gewisse Enttäuschung über den Marxismus, hat eine lange Zeit versucht, glaube ich, so christliche Überzeugungen mit seinen marxistischen Überbleibseln zu verknüpfen, ist ihm, glaube ich, nicht gelungen und dann hat er sich seinem eigentlichen Hauptfeld zugewandt, das ihn dann auch prägte und ihn eigentlich berühmt gemacht hat, nämlich einer Kritik, ich sag mal, der modernen Moral, der modernen Moralauffassung, der in der Aufklärung begründeten und seither eigentlich nach unseren Überzeugungen ja wirksamen Vorstellung davon, was Moral ist.
Eines seiner bekanntesten Werke dazu ist dieses Buch Der Verlust der Tugend.
Richtig.
Zur moralischen Krise der Gegenwart, 1981 erschienen. Ja, warum war dieses Buch so einflussreich? Was waren da zentrale Gedanken?
Ja, erstmal muss man sagen, war es großartig geschrieben. Der zentrale Gedanke war, dass es nach einer langen Phase der Geltung einer klassischen aristotelischen Tugendethik mit der Aufklärung zu einem großen Wandel in den Moralvorstellungen kam, nämlich zu der Überzeugung, dass Moral zeitunabhängig, geschichtsübergreifend, allgemeingültig sein soll, womit sie aber nach McIntyres Auffassung jede Bindung an, ich sag mal, konkrete Lebenswelten und die normativen Orientierungen von Gemeinschaften verlor, sodass das Schicksal dieser Aufklärungsmoral dann war, auszulaufen oder zu münden in dem Relativismus der Gegenwart. Ich glaube, was ihn wirklich umtrieb, war die Moral unserer Gegenwart, von der er glaubte, dass sie im Wesentlichen instrumentell ist, wenig Bindung hat an die tatsächlichen Traditionen von sozialen Gemeinschaften. Also der Relativismus der Gegenwart, das war, was ihn beschäftigte, was ihn ärgerte. Und in diesem Buch, das Sie schon erwähnt haben, Verlust der Tugend, hat er eben versucht, die Geschichte dieses Emporwachsen des Relativismus nachzuvollziehen durch den Rückgang auf die Aufklärungsperiode, um dort, vor allen Dingen bei Kant würde ich mal sagen, die Wurzel dieses entstehenden Relativismus zu suchen.
Dieses Buch ist vor fast 45 Jahren erschienen. Die Frage, wie wir leben sollen und wollen, die ist und bleibt ja aktuell. Aber die Welt verändert sich eben immer schneller.
Ja.
Inwiefern ist die Beschäftigung mit seinen Schriften also auch heute, gerade heute noch hilfreich?
Naja, man muss sich klar machen, er wollte im Durchgang durch diese Kritik der Aufklärungsphilosophie eigentlich so etwas retten, wie die Moralität kultureller Gemeinschaften. Das klingt sehr konservativ, ist es aber weniger, wenn man sich anschaut, wie er diese sozialen oder kulturellen Gemeinschaften dann eigentlich zu beschreiben versucht hat, indem er nämlich irgendwie nachweisen wollte, dass jedes politische Gemeinwesen, was über Zeit beständig ist, vor allen Dingen Tugenden der wechselseitigen Teilnahme, der wechselseitigen Sorge entwickelt. Ansonsten sind es Tyranneien, sind es also nicht wirklich soziale, freie Gemeinschaften. Und er suchte nun, uns zu überzeugen, dass wir doch eher wieder rückkehren sollen zu dieser antiken Vorstellung, nach der eben die bessere Moral zu finden ist in dem, was sich als Tradition in einer sozialen Gemeinschaft bewährt. Auf dem Weg hat er im Übrigen dann auch in dem späten Buch, was auch noch ins Deutsche übersetzt worden ist, die Anerkennung der Abhängigkeit, sich sehr angenähert dem, was man so in feministischen Kontexten Care-Ethik bezeichnet, eine Ethik, die im Wesentlichen begründet ist in der Sorge um den Nächsten. Er war der Überzeugung, dass wir zwar vernunftbegabte Wesen sind, aber zu bestimmten Phasen unseres Lebens immer wieder als rationale Wesen abhängig sind, in einer geradezu vitalen Weise abhängig sind von der Sorge durch andere. Mhm. In der Kindheit, im Alter, bei Krankheit, dass wir also eigentümliche rationale Wesen sind, nämlich trotz ihrer Rationalität zutiefst, viel tiefer als Tiere, abhängig sind von Nächsten, von der Sorge all derer, die uns nahestehen.
Zum Tod des Philosophen Alasdair MacIntyre, der Sozialphilosoph Axel Honneth in Fazit. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Honneth.
Ja, herzlichen Dank.
Inzwischen liegen Tobias Wenzel die frisch gedruckten Feuilletons vom Samstag vor. Hier kommt die Kulturpresseschau.
Eines Tages ist sie einfach da, ohne Eltern, aber mit einem Koffer voller Golddukaten und dem Kopf voller Blödsinn, schreibt Christine Knödler in der Süddeutschen Zeitung anlässlich des 80. Geburtstags von Pippi Langstrumpf, dem Millionenbestseller von Astrid Lindgren. Die Figur der Pippi habe das nette Mädchen-Image entsorgt. Das merkwürdig starke Mädchen wurde so zur Identifikationsfigur für Generationen von Leserinnen, feministische Ikone und Role Model. Für Jugendliche, die Schule schwänzen, um für Fridays for Future auf die Straße zu gehen, genauso wie für Frauen, die sich gegen sexualisierte Gewalt wehren. Apropos sexualisierte Gewalt. Wenn ein NATO-General Vergewaltigung verharmlost, geht für Frauen die Zivilisation unter, titelt die Taz. Waltraud Schwab zitiert noch einmal den ungeheuerlichen Satz, den der Generalmajor Hartmut Harro Renk bei einer Teamsitzung auf Englisch sagte und den man so übersetzen kann. Wenn Vergewaltigung unvermeidbar ist, genieße es und entspanne dich. Renk behauptet, er habe das nur ironisch gemeint. Das aber nimmt Schwab ihm nicht ab. Sie kritisiert außerdem den Spiegel dafür, dass er hier nur von einer Redewendung spreche und so die Aussage bagatellisiere. Vergewaltigung unvermeidbar, was für ein Wording, schreibt Schwab weiter in der Taz über eine Tat, die als Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit bestraft werden kann. Es bedeutet, dass es eine militärische Logik in bewaffneten Konflikten gibt, die zwangsläufig zu Vergewaltigungen führen kann. Der vergewaltigende Soldat ist dabei Opfer der Logik. Man nennt so etwas Täter-Opfer-Umkehr. Da geht dann wirklich für Frauen die Zivilisation unter. Ihre Shows sind klar und clever als feministische Auseinandersetzungen mit einer männlich dominierten Kulturgeschichte inszeniert, schreibt Wolfgang Höbel im Spiegel über Florentina Holzinger. Und über ihre neue Inszenierung A Year Without Summer an der Berliner Volksbühne? Dieser Abend nimmt den Shitstorm wörtlich. Enorme Mengen von nicht besonders dickflüssigem, braunem, zum Glück geruchlosem Theaterkot ergießen sich gegen Ende auf die Körper von 2 Dutzend weitgehend nackten Schauspielerinnen. Mindestens eine Zuschauerin habe bei all dem einen Schwächeanfall erlitten. Für die meisten anderen ist der Abend ein beispielloses Vergnügen, schreibt Höbel und schließt sich selbst mit ein. Er habe eine meistens hochintelligente, komische Unterhaltung über den Wunsch nach Unsterblichkeit gesehen. Rüdiger Schaper klingt weniger begeistert. Das Durchfall-Inferno lautet die Überschrift zu seinem Artikel für den Tagesspiegel. Über Geschmack kann man bei Holzinger sowieso nicht streiten, schreibt Schaper. Aber klar ist, die muntere Nummer mit dem KZ-Arzt Mengele geht voll daneben. Eine erschreckende Verharmlosung. Das erläutert er nicht, dient hier aber als Überleitung. Denn in Argentinien ist eine Polizeiakte eben dieses Nazi-Verbrechers Josef Mengele aufgetaucht. Der MDR hat darüber berichtet und durfte die Akte abfotografieren. Veröffentlichen wolle der MDR sie aber bisher nicht, berichtet Jochen Zehnthöfer in der Frankfurter Allgemeinen und hat dafür kein Verständnis, sagt, der MDR widerspreche sich selbst, wie schon aus Titel und Untertitel hervorgeht. MDR hält Mengele-Akte geheim. Der Sender kritisiert die Heimlichtuerei des Staates und betreibt diese selbst. Den dazugehörigen Artikel lesen Sie bitte selbst, denn diese Kulturpresseschau soll heiter enden. Drum nach viel Unerfreulichem und ganz viel Kacke rasch noch etwas Pipi. Pipi Langstrumpf gehe nicht zur Schule und behaupte, Lustifikation sei ein Schulfach, schreibt Christine Knödler in der SZ und fragt, eine frühe Kritik am Lindnerschen Leistungsprinzip?